Wisst ihr, was mich so richtig, richtig stinkig werden lässt? Das ist Ungerechtigkeit. Wenn jemand was zu mir sagt oder was behauptet, was nicht stimmt oder was auch nicht zu mir passt. Erlebt letzten Montag. Da war ich beim Optiker. Ich habe seit vielen Jahren Kontaktlinsen. Und wenn man umzieht, dann dauert es ja so ein bisschen, bis man so Ärzte, Optiker, alles wieder so ein bisschen gefunden hat, was wieder gut zu einem passt. Und ich war in letzter Zeit bei dem Optiker häufiger, weil ich neue Kontaktlinsen gebraucht habe und er es irgendwie nicht so gut mit mir hinbekommen hat, dass das gepasst hat. Jetzt am Montag haben wir endlich die Lösung gefunden. Ich war überglücklich und dann nennt er mir den Preis für diese Linsen und mir hat es fast die Schuhe ausgezogen, weil es waren die gleichen, die ich immer hatte und plötzlich sollte ich fast das Doppelte mehr bezahlen. Dann habe ich ihn gefragt, wie dieser Preis eigentlich zustande kommt und dann sagt er zu mir, das könnte nicht sein, dass ich die jemals günstiger bekommen hätte und er findet es eine unverschämte Frechheit, wenn ich ihn so dreist belüge, nur damit ich bei ihm diese Linsen günstiger bekomme. Boah, das hat gesessen, ich hatte einen Hals und eine richtig riesige Wut. Wie gehen wir um mit solchen Situationen, wenn jemand unsere Grenzen verletzt, übergriffig wird oder dafür sorgt, dass wir richtig wütend und zornig werden? Ich lese uns den Predigttext für heute Abend in Römer 12, Vers 17, die Verse, oder Römer 12, die Verse 17 bis 21, da schreibt Paulus: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Freunde, sondern überlasst die Rache den Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade ergangen ist, als du diesen Vers gelesen und gehört hast. Vielleicht denkst du, oh, das ist ein bisschen steil, Feinde habe ich nicht. Ich würde jetzt auch nicht über diesen Optiker sagen, dass das mein Feind ist, absolut nicht. Aber ich glaube, wir kennen alle Menschen, die uns verletzen, die über unsere Grenzen gehen, wo wir merken, dass sie unsere Lebensenergie aus uns raussaugen, wo wir merken, dass in ihrer Gegenwart unsere Lebensfreude flöten geht. Ich möchte euch mal bitten, überlegt mal für einen ganz kurzen Moment, wer euch da einfällt. Gibt es einen Mensch, der euch in letzter Zeit verletzt hat, der euch das Leben schwer macht, euch Kraft und Energie raubt? Wer fällt euch da ein? Dann möchte ich dich jetzt bitten, stell dir mal vor, heute in diesem Gottesdienst ist neben dir noch ein Platz frei. Stell dir mal in Gedanken vor, dass die Person sich jetzt neben dich setzt und ihr diesen Gottesdienst und diese Predigt jetzt gemeinsam erlebt. Paulus schreibt, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Rächt euch nicht selbst. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Wenn man diese Worte liest, dann fällt auf, man wird direkt angesprochen. Es geht um einen ganz persönlich und selbst. Ganz egal, was der andere gemacht hat. Da wird nicht der andere aufgefordert, dass er sein Verhalten ändern soll und anders mit uns umgehen soll. Nein, ich, die verletzt worden bin, werde hier aufgefordert. Denn dahinter steht die Überzeugung, Friede fängt immer bei einem selbst an. Ganz egal, wie andere sich verhalten. Ich bin gefragt, wofür ich mich entscheide. Und deshalb ist die Frage, wie reagiere ich auf Ungerechtigkeit, auf Verletzungen, auf Übergriffe? Und es geht nicht darum, dass wir jetzt einfach allen Konflikten aus dem Weg gehen oder um des lieben Friedens willen immer nachzugeben. Darum geht es überhaupt nicht. Paulus sagt deutlich: Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege du das Böse mit Gutem. Mach du etwas anders, als man im ersten Moment erwartet. Reagiere du anders. Ich glaube, wir kennen das alle nur zu gut, wie sich das anfühlt, wenn Menschen in unsere Lebensräume einfallen, wenn sie unsere Grenzen verletzen, wenn sie unseren Lebensraum einnehmen. Ich glaube, wir kennen dieses Gefühl alle, dass wir morgens aufwachen und in dem Augenblick schon erleben, wie der ein oder andere Mensch durch unsere Gedanken schweift und eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Wie wir Angst und vielleicht auch Respekt vor dem Tag haben, vor den Begegnungen mit dieser einen Person und uns morgens schon fragen, was wird uns da heute eigentlich alles begegnen. Ich kenne so eine Situation nur zu gut. Ich habe vor ein paar Jahren eine Frau kennengelernt, die mich zu verschiedenen Veranstaltungen als Referentin eingeladen hat. Wir haben also zusammengearbeitet. Und schon relativ schnell habe ich gemerkt, dass im Umgang mit anderen Menschen und auch mit bestimmten Glaubensfragen wir ganz weit auseinander liegen. Und so war manche Vorbereitung und manche Durchführung auch sehr herausfordernd. Wir haben viele Gespräche geführt, viele Diskussionen geführt. Und wir haben es aber immer wieder geschafft, uns wieder zusammenzuraufen und auch irgendwie gut miteinander zu arbeiten. Bis letzten März. Als Corona ausgebrochen ist, hat sich alles verändert. Sie sah von Anfang an hinter Corona eine ganz große Verschwörung. Fand die Maßnahmen von Anfang an ziemlich albern und jeder, der sich an diese Maßnahmen gehalten hat oder sie einhalten wollte, für den war klar, der glaubt nicht mehr an Jesus Christus. Denn Jesus schützt und befreit uns vor allem. Und dann hat es angefangen. Mehrmals wöchentlich, manchmal auch mehrmals täglich habe ich Nachrichten, Artikel, Anrufe von ihr bekommen, wo sie mich auf den richtigen Weg bringen wollte und mir sagen wollte, wie ich die ganze Situation sehen und bewerten soll. Es gab Zeiten, da habe ich mich gar nicht mehr getraut, mein Handy in die Hand zu nehmen, weil ich all diese Mitteilungen und Nachrichten überhaupt nicht lesen wollte. Und ich habe gemerkt, immer wenn ihre Nummer bei mir am Telefon, am Display erschienen ist, habe ich schon direkt von Anfang an gezittert und gemerkt, wie so eine Wut in mir hochkommt. Aber da ich ja mit ihr zusammengearbeitet habe, haben wir hin und wieder auch miteinander reden müssen. Bis es dann ein Gespräch gab, wo das Fass zum Überlaufen kam. Denn plötzlich sagt sie zu mir: Marion, ich wünsche dir aus tiefstem Herzen, dass du den Glauben an Jesus Christus findest. Und ich habe so gedacht, wow, das war zu viel, wenn einem der Glaube abgesprochen wird. Und dann lese ich diese Worte: Tut Gutes, haltet Frieden, rächt euch nicht. Oder Annette hat es uns im Monatsspruch vorgelesen, dass wir aufeinander Acht haben sollen, uns anspornen sollen zur Liebe und zu guten Werken. Und wir finden in der Bibel ganz viele solcher Aussagen. Aus dem Augenblick der Verletzung heraus ist es schwierig, dieses Denken zu verstehen. Wenn wir verletzt werden, dann schreit alles in uns nach Rache oder zumindest nach Wehren und es richtigstellen und sich erklären dürfen. Aus dem Augenblick der Verletzung heraus wird es einem nicht gelingen, einen anderen Weg einzuschlagen. Außer ich sehe das, was ich erlebe, in einem größeren Zusammenhang. Wenn ich es schaffe, über den Horizont des Augenblicks hinauszuschauen. Denn in den Briefen von Paulus fällt auf, dass er in der ständigen Erwartung lebte, dass Jesus wiederkommt. Der Herr ist nahe. Das war seine Perspektive, die sein Leben geprägt hat. Und alles, was er erlebt hat, hat er in dieses Licht gestellt. Paulus hat viel an Verachtung, an Hass und Verfolgung erlebt. Aber im Licht dessen, dass Jesus wiederkommt, hat all das seine Schatten verloren. Gott wird alles neu machen. Davon war Paulus überzeugt. Und deshalb wusste Paulus, dass sein Verhalten jetzt schon dazu beitragen konnte, dass dieses Neue beginnen kann. Die Frage also ist, wie wir auf Verletzungen blicken. Was sehen wir da? Denn die Blickrichtung verändert unser Verhalten. Auf meine Blickrichtung kommt es an. Wenn ich frage, warum zahle ich es dem anderen nicht heim, dann schaue ich zurück. Dann schaue ich auf den, der mich verletzt hat. Und dann wachsen in mir Schmerz und Zorn und alles spricht dafür, es dem anderen heimzuzahlen. Wenn ich aber frage, was soll mein Verhalten im Blick auf Gottes neue Welt für ein Ziel haben, dann schaue ich nach vorne. Dann schaue ich auf Gottes Reich. Auf Gottes Reich, das jetzt schon mitten unter uns aufbricht und da ist. Wenn ich mich dann frage, wie kann ich heute ganz konkret am Reich Gottes mitbauen, dann spüre ich, meine Reaktion kann ein ganz kleiner Baustein sein in Gottes neuer Welt. Und dann fällt es mir vielleicht auch gar nicht mehr so schwer, mich nach dem Frieden auszustrecken, der einmal die ganze Welt durchdringen soll. Frieden, das ist so viel mehr, als dass mir der andere oder die andere gleichgültig ist. Frieden, das ist viel mehr, als bloß nachzugeben, sodass mein eigener Lebensraum immer enger wird und ich darin verkümmere. Es geht um einen ganz tiefen Frieden. Es geht um Shalom. Shalom ist der allumfassende Friedenswunsch. Ursprünglich bedeutet Shalom Vervollständigung. Es beschreibt also das umfassende Wohlergehen in allen meinen Lebensbereichen, sowohl körperlich, psychisch, sozial und geistlich. Es ist der optimale Zustand mit mir selbst, mit anderen, mit Gott. Und ich finde es so schön, denn im Hebräischen fragt man, wenn man wissen will, wie es jemand anderem geht, wie geht es deinem Shalom? Wie ist dein Wohlbefinden? Und in diesem Wort schwingt es mit, die Frage nach Gesundheit, nach Sicherheit, nach Frieden, nach Unversehrtheit, nach Ruhe. Wie ist dein ganzes Wohlergehen? Wie ist dein Shalom? Die Frau, von der ich euch gerade erzählt habe, ich wusste, dass ich die anrufen muss und dass ich ihr das sagen muss, dass ich nicht möchte, dass wir so miteinander umgehen. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich ihr manches erklären möchte, dass ich manches anders sehe und manches auch anders glaube als sie. Und dass es mir wichtig ist, dass wir uns stehen lassen können, in dem, dass wir verschieden sind, in dem, dass wir verschiedene Ansichten und verschiedene Glaubensentdeckungen für unser Leben gemacht haben. Aber dass wir uns auf jeden Fall nicht gegenseitig den Glauben absprechen, sondern dass wir uns achten und respektieren. Es war ein gutes Telefonat, was ich mit ihr hatte. Und uns ist in diesem Gespräch klar geworden, dass wir auf jeden Fall die gemeinsame Zusammenarbeit beenden möchten und auch den Kontakt zueinander beenden wollen. Aber nicht aus einem Groll heraus, sondern in Frieden. Und diesen Frieden, den konnten wir uns am Ende dieses Telefonats auch zusprechen. Und es hat mich in dem Moment tief bewegt. Vor kurzem habe ich sie ganz zufällig auf einer Veranstaltung getroffen. Und es war okay. Wir konnten uns in die Augen sehen, wir konnten uns begegnen und wir konnten auch gut wieder auseinandergehen. Es war in Ordnung. Wenn zwei Menschen im Frieden miteinander leben, dann hat jeder genügend Raum zu leben und sich zu entfalten. Jeder hat sein ganz eigenes Lebensland und jeder entfaltet sich in diesem Land. Grenzverletzungen sind nicht nötig, weil beide genau das haben, was sie zum Leben brauchen. Auf die Frage, wie uns das gelingen kann, hat Paulus drei ganz konkrete Antworten für uns. Seine erste Antwort ist: Rächt euch nicht selbst. Das Wort Rache heißt ursprünglich so viel wie stoßen oder drängen. Wenn ich mich räche, hat das also was mit einem gewaltsamen Handeln zu tun. Im Hebräischen bedeutet das Wort Rache so viel wie ein Gleichgewicht aus eigener Kraft wiederherstellen wollen. Dahinter blitzt die Vorstellung auf, dass mein Handeln und das Handeln des anderen auf je einer Waagschale liegen. Und diese Waagschale muss immer ausgeglichen sein. Wenn mir also jemand was Böses tut, dann muss ich es zurückbringen oder zurückschlagen, damit diese Waage wieder im Gleichgewicht ist. Rache bedeutet, durch die eigene Tat wird das Gleichgewicht wiederhergestellt. Ganz frei nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass uns das nicht weiterbringt. Dass es ein Kreislauf ist, den wir so nicht durchbrechen können und der uns kein Stück weiterbringt. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Und damit sind wir bei der zweiten Antwort von Paulus. Gib deine Rache ab. Gott räumt unsere Waage aus dem Weg und stellt Jesus Christus an ihre Stelle. Hier ist der Ort, wo zurechtkommt, was zurechtkommen muss. Hier ist der Ort, wo beide heilsam zu ihrem Recht kommen. Denn Jesus bringt es in seiner Person zusammen. Am Kreuz auf Golgatha hat er seine Arme ausgebreitet und lädt uns ein, dass wir unsere Wut, unseren Zorn, unsere Rachegedanken bei ihm abladen. Wir dürfen es ihm entgegenschreien. Wir dürfen es ihm klagen, mit dem ganzen Unverständnis, was wir da drin erleben. Ja, das ist erlaubt. Es ist sogar heilsam für unser Menschsein, weil Jesus das aushält. Er hält es dort aus am Kreuz. Die Rache ist mein, sagt Gott. Ich will vergelten, das ist genug. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und das wusste auch Paulus. In Römer 7, Vers 19 schreibt er, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich glaube, zu unserem Leben gehört es dazu, dass wir immer wieder scheitern werden, dass wir immer wieder ins Stolpern geraten und es so ganz anders machen, als wir es gerne hinkriegen würden. Und ich finde das nicht schlimm, weil wir wissen dürfen, dass wir zu jeder Zeit neu anfangen können. Viel schlimmer ist es, es einmal zu probieren und zu merken, ach, ich habe es nicht hinbekommen, uns dann einfach dabei zu belassen. Es kann uns befreien, wenn wir zu Jesus kommen, weil es eine Chance für uns ist. Denn der Gedanke der Rache vergiftet uns. Die Rache vergiftet unsere Beziehungen zueinander. Und es führt mich zu meiner dritten Antwort, die Paulus uns gibt. Tut Gutes. Gutes bedeutet, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Paulus umschreibt es hier, indem er sagt, gib ihm zu essen und gib ihm zu trinken. Denn Essen und Trinken sind lebensnotwendig. Es steht für all das Lebensnotwendige, das wir brauchen. Es geht darum, dem anderen den Lebensraum und die Lebensnahrung zu geben, die er braucht. Und es geht überhaupt nicht darum, dass man plötzlich mit dem anderen der beste Freund werden muss. Das werden wir nicht hinbekommen, weil wir Menschen so unterschiedlich sind. Und deshalb ist es nicht das Ziel, dass wir beste Freunde werden, sondern das Ziel ist, dass wir uns in Achtung und in Respekt begegnen, dass wir einander stehen lassen können und leben lassen können. Auch wenn wir manches nicht verstehen, warum sich manche Menschen so anders verhalten, als wir es uns wünschen oder eigentlich uns klar ist, dass sie sich so verhalten sollten. So kann was Neues wachsen. An Würde, an Anerkennung und an Raum zur Entfaltung. Martin Luther King hat einmal sinngemäß gesagt, lass dich nie von deinem Feind zwingen, dich zu hassen. Lass dir nie ein Verhalten vom anderen aufzwingen. Er mag dich verletzen. Vielleicht kann er nicht anders, aber du darfst anders reagieren. Wir sind so frei, weil Gott uns frei macht, weil er für uns sorgt, weil er uns schützt und weil er uns begleitet. Aber meine Frage an uns ist, lassen wir das zu? Darf Gott uns verändern und uns formen? Wenn wir gemeinsam das Vaterunser beten, dann beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Beten wir das bewusst oder ist dieser Satz so ein Routinesatz geworden? Wir bitten Gott, dass er uns unsere Schuld vergibt, so wie wir anderen vergeben. Denen, die uns verletzt haben, denen, die uns Unrecht tun. Wer das Vaterunser betet, löscht damit immer wieder das Konto offener Rechnungen gegenüber dem anderen. So wird das Böse mit Gutem überwunden. Vor Gott dürfen wir sagen, wie es uns geht, was wir uns von ihm wünschen und wo wir seine Hilfe ganz konkret in unserem Leben brauchen. Wo er für uns sorgen soll, uns schützen soll, uns begleiten soll auf diesem Weg und uns immer wieder einen Eindruck, ein Wort oder eine ganz konkrete Situation schenkt, wo es uns zeigt, wie wir uns anders verhalten können. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, da bin ich auf Zeilen von Eckehard Vetter gestoßen. Das ist der erste Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz. Und er schreibt über Frieden: Frieden ist kein Zufallsprodukt. Ich will in allen meinen Lebensbezügen nach ihm streben. Ich wünsche, dass Menschen spüren, dass ich unbedingt in Frieden mit ihnen leben möchte. Ich will mit Andersdenkenden reden und mich darum bemühen, sie zu verstehen. Ich denke über ihre Fragen nach. In inhaltlichen Kontroversen will ich respektvoll diskutieren. Ich will in jedem Menschen ein Geschöpf nach dem Bild Gottes entdecken, egal wie er oder sie lebt und was er oder sie glaubt. Weil Gott alle Menschen liebt, bin ich ebenfalls dazu aufgefordert. Ich will mich um umfassendes Wohlergehen anderer bemühen. Ich will lernen zu teilen, damit es anderen besser geht. Ich will lernen, durch mein Denken, Beten, Schreiben, Reden und Handeln eine Kultur des Friedens in meinem Umfeld zu fördern. Ich will diesbezüglich ein lebenslang Lernender bleiben. Ich weiß, dass ich selber viel zu schwach bin. Ich brauche von Gott den Zuspruch des Friedens, der höher ist als meine Vernunft. Ich will Frieden suchen und ihn leben. Denkst du noch an deinen Sitznachbarn vom Anfang der Predigt? Was ist dir wichtig geworden im Umgang mit ihm, im Umgang mit anderen? Wie möchtest du ihm begegnen? Ich möchte dich einladen, dass du das, was dir heute Abend wichtig geworden ist, mitnimmst in deinen Alltag und es ausprobierst. Und ich wünsche uns, dass wir lebenslang Lernende bleiben. Amen.